Willkommen zum Urgeschmack-Podcast mit dem Weg zu einem gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. Essen ist kein Kinderspiel. Das Essen dient als erstes der Aufnahme von Nährstoffen. Das gebietet Sorgfalt. Ernährt man sich falsch, wird man krank und kann daran sterben. Also sollte man Sorgfalt walten lassen bei der Auswahl und Zubereitung seiner Lebensmittel. Die meisten Menschen übersehen dabei allerdings eine ganze Gruppe von Stoffen, die sie regelmäßig einnehmen, obwohl sie ihnen schaden. Und das betrifft auch Menschen, die sich bewusst ernähren und sonst sehr viel Sorgfalt beim Essen walten lassen. In dieser Episode geht es um Antinährstoffe. Solche Substanzen, die dem Körper Nährstoffe entziehen oder die Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen behindern. Solche Antinährstoffe finden wir fast nur in pflanzlichen Lebensmitteln und sie stecken in so harmlos klingenden Zutaten wie Spinat, Bohnen und Kartoffeln. Antinährstoffe sind nicht lustig und eignen sich nicht für einen Witz zur Auflockerung an dieser Stelle. Heute geht es um diese Fragen. Wie kommen Antinährstoffe in unsere Lebensmittel? Warum sind die da drin? Wie schädlich sind Antinährstoffe im Kontext der Nahrung? Welche sind die wichtigsten Antinährstoffe? Wie kann man das Problem der Antinährstoffe lösen? Also, wie geht man am besten mit den betroffenen Lebensmitteln um? Wie kann man die jeweiligen Antinährstoffe entschärfen? Wie kann der Umgang mit Antinährstoffen im Alltag aussehen? Und haben Antinährstoffe auch Vorteile? Also, wie kommen Antinährstoffe in unsere Lebensmittel? Der wichtigste Verteidigungsmechanismus im Reich der Tiere ist Bewegung. Ein Beutetier rennt, springt, schwimmt oder fliegt davon, wenn es Gefahr wittert. Einige Tiere treten, beißen, kratzen oder stechen bei einem Angriff auch zurück. Ein wildes Tier zu erlegen, ist nicht einfach. Pflanzen haben diese Möglichkeit nicht. Die stehen da wie angewurzelt, sind den gierigen Fressattacken der Tiere und Menschen ausgeliefert. Doch auch Pflanzen wollen nicht sterben. Deswegen haben sie per Evolution Verfahren entwickelt, mit denen sie sich wehren. Man geht davon aus, dass Antinährstoffe Teil dieser vielfältigen Verteidigungssysteme sind. Das kann anfangen bei einem unangenehmen Geschmack, denn welches Tier isst schon gerne etwas, das es nicht mag, und geht bis hin zu Gift, das bereits in niedrigen Dosen wirkt. Vergiftet man sich an einer Pflanze, dann hat man sie zwar schon gegessen und damit unter Umständen getötet, aber man wird sie wahrscheinlich kein zweites Mal essen und diese Erfahrung entsprechend auch weitergeben. Und so hat die Pflanze einen Feind verloren. Das ist wirksam. Antinährstoffe sind also im Grunde Gifte. Ist vorstellbar, dass wir in der Moderne regelmäßig mit der Ernährung Gifte zu uns nehmen? Durchaus, denn viele dieser Gifte sind so schwach, dass wir sie nicht direkt spüren. Deswegen können wir meist keine Verbindung ziehen zwischen der gegessenen Pflanze und der Vergiftungserscheinung, die vielleicht erst Tage, Monate oder Jahre später auftritt. Tatsächlich nehmen die meisten Menschen regelmäßig solche Gifte zu sich oder solche Antinährstoffe und sie stecken in Spinat und Bohnen, Kartoffeln und Getreide und in Nüssen und Paprika. Und es sollte kaum verwundern, dass besonders Pflanzenembryos, also Getreide und Hülsenfrüchte, über besonders viele solcher Schutzmechanismen in Form von Antinährstoffen verfügen. Der Verzehr dieser Lebensmittel gilt bei uns als normal. Dass normal oft nicht gesund ist, thematisiert die Episode, warum normales Verhalten ungesund ist. Doch wie ernst sollte man die Gefahr der Antinährstoffe nehmen? Wie schlimm sind Antinährstoffe im Kontext? Offensichtlich kippt man im Normalfall nicht tot um, wenn man eine Erdnuss oder eine Gabel voll Spinat isst. Und der Verzehr solcher Mengen ist wahrscheinlich weniger problematisch als eine Minute Einatmen auf einer stark befahrenen Stadtstraße an einem heißen, stickigen Sommertag. Anders formuliert: Wir kommen mehr oder weniger unausweichlich ohnehin ständig mit Umweltgiften in Kontakt. Ob Antinährstoffe zum Problem werden, kommt auf die Verzehrmenge, die Verarbeitung und die übrige Ernährung an. Fest steht, Schäden durch Antinährstoffe erleidet fast jeder und viele Menschen leiden tatsächlich unter teils schweren Symptomen durch Antinährstoffe, meist ohne ihr Wissen. und in jedem Fall nutzt es, Antinährstoffe möglichst zu umgehen. Das muss nicht den totalen Verzicht auf Nüsse, Kartoffeln, Getreide und Bohnen bedeuten, damit jeder seine individuelle Situation selbst besser einschätzen kann, stelle ich daher nun einige der bekanntesten Antinährstoffe erstmal vor. Phytinsäure oder Phytat. Phytinsäure dient Pflanzen als Speicher für Phosphat und kann andere Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium, besonders jedoch Eisen und Zink, unlöslich binden. Wir können die dann nicht mehr verdauen und aufnehmen im Darm. Phytinsäure blockiert auch die Verdauungsenzyme Pepsin und Trypsin. Diese Enzyme benötigt der Mensch zum Verdauen von Proteinen. Die größten Mengen Phytinsäure stecken in Getreide, in Hülsenfrüchten, also Erbsen, Bohnen und Linsen, sowie in Nüssen und Samen. Paranüsse, Mandeln, Erbsen, Soja, Hafer und Mais enthalten besonders viel Phytinsäure. Man kann Phytinsäure auch positive Eigenschaften zuschreiben. Phytinsäure hat zum Beispiel antioxidative Wirkungen und schützt vor Krebs, besonders vor Darmkrebs. Und Phytinsäure kann die Verdauung von Stärke verzögern und dadurch regulierend auf den Blutzuckerspiegel wirken. Beides sollte man in Relation setzen. Besonders halte ich Phytinsäure für kein besonders gutes Mittel zum Schutz vor Krebs, weil es eben auch negative Wirkungen hat und es andere ebenso gute oder besser wirksame Mittel zu solchen Vorbeugungen gibt. Und jetzt ist die Frage, ist Phytinsäure ein Problem? Stellt man die Vor- und Nachteile der Phytinsäure gegenüber, dann ergeben sich diese Schlüsse. Erstens, wer seine Mineralstoffversorgung auf Getreide, Nüsse und Hülsenfrüchte basiert, wird damit nicht weit kommen und unter Umständen unter einem Mineralstoffmangel leiden. Dann leidet auch die Gesundheit der Zähne. Besonders von Belang ist das für Vegetarier und Veganer, die Getreideprodukte als gute Mikronährstoffquelle betrachten. Probiotische Bakterien als Nahrungsergänzungsmittel könnten in solchen Fällen als Phytaselieferant der Phytinsäure entgegenwirken und einen Nährstoffmangel verhindern. Könnten. Zweitens, in einer ausgewogenen Ernährung mit reichlicher Nährstoffversorgung werden die nachteiligen Wirkungen der Phytinsäure mit aller Wahrscheinlichkeit keine große Rolle spielen. Man kann auf die größten Phytinsäurequellen, Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse, verzichten. Phytinsäure allein ist im Normalfall allerdings kein Grund, ein Lebensmittel zu meiden. Und viertens, wer den größten Nutzen aus phytinsäurehaltigen Lebensmitteln gewinnen möchte, sollte Getreide und Hülsenfrüchte einweichen. Dazu habe ich einen umfangreichen Beitrag nebst Video erstellt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Episode mehrfach. So, wie macht man Phytinsäure unschädlich, um das kurz aufzugreifen? Das Enzym Phytase neutralisiert Phytinsäure oder Phytat. Phytase steckt in unterschiedlichen Mengen auch in Pflanzen, in denen Phytinsäure enthalten ist. Das können wir nutzen, indem wir Getreide, Nüsse und Hülsenfrüchte vor dem Verzehr einweichen. Link, wie gesagt, in der Beschreibung dieser Episode. So können wir einen Teil des Schadpotenzials in diesen Lebensmitteln neutralisieren. Auch Wiederkäuer wie Rinder, Schafe und Ziegen verfügen in ihren Mägen über Phytase, um Phytinsäure unschädlich zu machen. Menschen verfügen von Natur aus nur über begrenzte Mengen Phytase. Kommen wir zum nächsten Antinährstoff, Oxalsäure oder Oxalat. Oxalsäure ist unter anderem enthalten in Spinat, in Getreide, in Kohl, Rhabarber, Amaranth, Sternfrüchten, in Tee und Kakao. Oxalat hemmt die Aufnahme von Magnesium, Calcium und Eisen, kann unter anderem zu Wachstumsstörungen bei Kindern führen, die Niere belasten und Nierensteine verursachen. Oxalatbedingte Nierensteine sind übrigens die häufigste Form. Auch hier die Frage, ist Oxalsäure ein Problem? Und die Antwort lautet ja. Oxalsäure ist tatsächlich ein Alltagsproblem, wenn auch als solches weitgehend unbekannt. Zum Beispiel kann der Verzehr grüner Smoothies oder allgemein viel rohen grünen Blattgemüses zu Nierenschäden durch Oxalsäure führen, so auch der Verzehr großer Mengen Nüsse oder grünen Tees. Durch Oxalsäure haben sich schon Menschen tödlich vergiftet. Das ist keine reine Theorie, sondern genauso schon mehrfach geschehen. Quellen dazu, zu all diesen Informationen übrigens, setze ich in den Link in der Beschreibung dieser Episode. Große Mengen Oxalsäure können auch zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen und die Schilddrüse schädigen. Und wie macht man Oxalsäure unschädlich? Die größte Gefahr der Oxalsäure geht von ihrer Nährstoffbindung aus. Wer sich durch Spinat mit Magnesium versorgen möchte, hat Pech. Denn die im Spinat enthaltene Oxalsäure bindet das Magnesium und verhindert so die Aufnahme im Verdauungstrakt. Drei Strategien bieten sich dafür an. Erstens, oxalsäurehaltige Lebensmittel stets mit besonders viel zusätzlichem Calcium, Eisen und Magnesium verzehren. Diese binden die Oxalsäure und verringern ihre Absorption im Darm. Zweitens, Oxalsäure durch Zubereitung auslösen und entsorgen. Kocht man zum Beispiel Spinat in genügend Wasser, löst sich die Oxalsäure im Wasser. Vorsicht, das Kochen zerstört die Oxalsäure nicht. Das Kochwasser gießt man anschließend weg und kann dann den Spinat mit weniger Oxalsäure, allerdings auch weniger anderen Nährstoffen, essen. Und drittens, Lebensmittel mit Oxalsäure einfach meiden. Das Sinnvollste ist grundsätzlich Lösung Nummer 3. Der weitgehende Verzicht auf oxalsäurehaltige Lebensmittel. Und für die übrigen Gelegenheiten, in denen doch Oxalsäure auf dem Teller landen soll, oder oxalsäurehaltige Lebensmittel, beachtet man Lösung Nummer 2 und zusätzlich Lösung Nummer 1, die zusätzliche Einnahme von Eisen, Magnesium und Calcium. Und das sind wichtige Nährstoffe. Ein Mangel kann unter anderem zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen, die zu weit mehr führt als nur möglicherweise Übergewicht. Man hat dann einfach keinen Saft mehr und andere Systeme des Körpers, darunter auch die Nebennieren, können dann stark beeinträchtigt werden. Dazu mehr in einer künftigen Episode. Fermentation kann den Oxalsäureanteil in Lebensmitteln reduzieren, jedoch offenbar höchstens auf ungefähr die Hälfte. Kommen wir zum nächsten Antinährstoff oder zur nächsten Gruppe, die Lektine. Lektine sind Proteine oder genauer Glykoproteine, und die binden sich an besondere Kohlenhydratstrukturen. Man könnte sagen Zuckerstrukturen. Durch diese Bindungsfreudigkeit heften sich einige Lektine auch an die Darmwände, besonders des Dünndarms, und können ihn so beschädigen. Das beeinträchtigt die Aufnahme anderer Nährstoffe, die dem Körper dann fehlen. Und Getreide und Hülsenfrüchte enthalten besonders viele Lektine. Und Lektine können auch in den Blutkreislauf eintreten und weiter entfernte Organe erreichen und beschädigen. Das heißt, der Darm kann undicht werden. Es entsteht das sogenannte Leckdarm- oder Sickerdarmsyndrom. Englisch nennt man das Leaky Gut Syndrome. Und dadurch können weitere Stoffe wie Nährstoffreste und Toxine in den Blutkreislauf gelangen. Das ist kein Spaß. Und viele Menschen leiden darunter, ohne es zu wissen. Und sind ständig schlapp, haben ständig Darm- oder Magenprobleme, ständig überall Entzündungen, Arthrose und so weiter. Das kann alles Folge von hohem Lektin oder allgemein hohem Antinährstoffverzehr sein. Strömen Lektine durch den Körper und heften sich an weitere Organe, dann wehrt sich der Organismus dagegen. Er greift die Lektine an und mit ihnen auch gesundes Gewebe und Organe. Auf diese Weise können Autoimmunkrankheiten entstehen, zum Beispiel Multiple Sklerose. Auch Erkrankungen wie Arthritis, Morbus Crohn, Fibromyalgie, Reizmagen oder Schilddrüsenprobleme bringen Forscher heute mit Lektinen in Verbindung. Auch die Bauchspeicheldrüse kann auf diesem Weg bis zum Totalausfall Schaden nehmen und dadurch kann es zu Diabetes Typ 1 kommen. Die Frage erübrigt sich im Grunde: Sind Lektine ein Problem? Aber wir haben sie jedes Mal gestellt, stellen wir sie auch hier. Die meisten Lektine sind allerdings harmlos. Die für den Menschen toxischen Lektine sind besonders enthalten in Getreide, vornehmlich Weizen, und in Hülsenfrüchten, dort vornehmlich Soja. Daher kann es sinnvoll sein, ganz auf diese Lebensmittel zu verzichten. Auch Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Tomaten und Paprika und alle Folgeprodukte daraus natürlich enthalten Lektine in nennenswerten Mengen. Sogar Milch kann davon betroffen sein. Wer bereits unter Verdauungsproblemen oder Autoimmunkrankheiten leidet, sollte auf jeden Fall ausprobieren, ob der totale Verzicht auf Getreide und Hülsenfrüchte Linderung bringt. Bei den Nachtschattengewächsen würde ich eine Klammer drum setzen, das kann sich auch lohnen. Zunächst würde ich aber anfangen mit Getreide und Hülsenfrüchten. So, wie reduziert man Lektine? Ist das möglich? Lektine sind verhältnismäßig widerstandsfähig gegen Verdauungsenzyme und auch gegen Hitze. Lektine denaturieren ab ca. 75 Grad Celsius aufwärts nach und nach, also nicht direkt vollständig. Fünfminütiges Kochen zerstört den Großteil aller Lektine, aber eben nicht alle. Kochen bei 121 Grad Celsius kann möglicherweise alle Lektine zerstören und Fermentation kann unter Umständen 95% der enthaltenen Lektine zerstören. Entsprechend lassen einige Studien vermuten, dass bloßes Wässern bzw. Einweichen und Erhitzen genügen könnte, um sämtliche Antinährstoffe zu deaktivieren. Aber das sind sehr viele, möglicherweise es könnten, hätten und sollten. Riskieren würde ich das nicht, speziell dann, wenn man betroffen ist von einer entsprechenden Erkrankung oder die Vermutung hat, dass man davon betroffen ist. Abhängig ist diese Deaktivierung der Lektine von der Art der Lektine, also auch von der zum Beispiel verwendeten Bohnensorte und dem Grad der vorherigen Behandlung. Das heißt, die Dauer des Einweichens spielt eine Rolle oder auch die Dauer der Fermentation. Also, für Getreide und Hülsenfrüchte gilt und galt schon immer, sorgfältige Verarbeitung ist wichtig, in jedem Fall. Auch wenn man keine Schwierigkeiten damit bisher verspürt. Dazu gehört unter anderem grundsätzlich 24 Stunden Einweichen und das Einweichwasser weggießen und möglichst dann noch diese Lebensmittel fermentieren. Und wer sein Essen anständig kocht, zerstört die garstige Wirkung der meisten Lektine. 5 Minuten kochen könnte dann schon genügen, aber eben nur für die meisten Lektine, nicht für alle. Und wer unter Verdauungsproblemen oder Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose leidet, sollte einige Wochen oder eher Monate auf Getreide, Hülsenfrüchte und Nachtschattengewächse und Milch verzichten. Das kann Linderung bringen und hat schon vielen geholfen. Schaden kann es auf keinen Fall. Es gibt Fälle, wo jemand innerhalb einer Woche seine gesamten Multiple Sklerose-Symptome losgeworden ist durch eine entsprechende Ernährungsumstellung. Der nächste Antinährstoff, weniger weit bekannt, Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Das sind gleich mehrere. ATI ist die Abkürzung dafür, die ich auch künftig benutzen werde.
Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Das Buch mit über 150 Gewohnheiten aus den Bereichen Zielsetzung, Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene, Geisteshaltung und Beziehungen für einen gesunden Lebenswandel.
Also Amylase-Trypsin-Inhibitoren, kurz ATI, sind Proteine, welche die Verdauung von Stärke und Proteinen behindern. Dadurch können solche Nahrungsbestandteile weitgehend unverdaut bis in den Dünndarm geraten oder sogar in den Dickdarm und dort fermentieren und Reizungen des Darms, Blähungen und andere Magenbeschwerden verursachen. Auf direktem Weg können ATI das Immunsystem aktivieren, Entzündungen im Darm und außerhalb verursachen und allergische Reaktionen auslösen. Auch das ist also kein Spaß. Enthalten sind ATI besonders in den Getreiden Weizen, Dinkel, Emmer, Gerste und Roggen, allerdings auch in Soja, Buchweizen, Hirse, Einkorn und begrenzt in Linsen, Quinoa und Hafer. Ähnlich wie Gluten können ATI direkt das Immunsystem betreffen. Sie spielen eine Rolle bei der sogenannten Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität und bei Weizenallergie. ATI spielen durch Entzündung und die Immunantwort auch eine Rolle bei der Entstehung von Zöliakie und bei Bäckerasthma und bei Bäckerkrätze. Wie macht man Amylase-Trypsin-Inhibitoren unschädlich? Es ist heute noch unklar, welche Verarbeitungsgänge die Wirkung der ATI deaktivieren oder gar verstärken. Das Rösten von Erdnüssen zum Beispiel vergrößert deren allergenes Potenzial. Insofern ist unvorhersehbar, ob zum Beispiel ein gebackenes Sauerteigbrot Probleme durch ATI verursachen kann. Fest steht, ATI sind relativ resistent gegen Hitze und Säure. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, verzichtet daher am besten ganz auf die ATI-haltigen Getreide. Reis und Mais bereiten in dieser Hinsicht sowohl in meiner Erfahrung als auch gestützt durch Studien praktisch keine Probleme oder nur in Extremfällen. Der nächste und letzte Antinährstoff für heute ist Gluten. Gluten ist das wichtigste Eiweiß im Getreide und heutzutage weithin bekannt als Ursache verschiedenster Darmprobleme und Krankheiten im ganzen Körper, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Multiple Sklerose, Diabetes Typ 1, Schuppenflechte, IgA, Nephritis bzw. Morbus Berger heißt das und rheumatoide Arthritis und viele andere. Gluten kann Symptome verursachen, wie Gewichtsverlust, Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Depressionen und Gedeihstörungen im Kindesalter. Besonders viel Gluten ist enthalten in Dinkel, Weizen und Roggen. Auch die übrigen Getreide, Gerste, Hafer sowie alte Sorten wie Emmer und Einkorn enthalten Gluten. Einzig Reis und Mais gelten als
glutenfrei. Allerdings kann man über Gluten oder den Hauptwirkstoff Gliadin ganze Aufsätze schreiben. Und das sage ich, weil ich das schon mehrfach gemacht habe. Das hilft der Differenzierung und am Ende kommt raus, hinsichtlich Gluten ist einzig Reis unproblematisch und mit nur sehr wenig Glück wird man auch mit Mais aber nie Probleme haben. Gluten greift den Darm an, erhöht die Durchlässigkeit der Darmbarriere, das Stichwort lautet auch hier wieder Leaky Gut bzw. Leckdarm oder Sickerdarmsyndrom, verursacht Entzündungen und Reaktionen des Immunsystems. Es verschlechtert also die Nährstoffaufnahme und erhöht zugleich den Nährstoffbedarf. Und das gilt praktisch für jeden Menschen. Allerdings spürt das nicht jeder direkt und unmittelbar. Meistens lassen sich die vielfältigen Symptome kaum auf die Nahrung und speziell das Gluten zurückführen. Und nur selten, nämlich bei rund 1%, die Dunkelziffer ist bei 80-90%, reagiert der Körper so stark auf Gluten, dass man von Zöliakie spricht. Neben Zöliakie bestehen die Bilder Weizenallergie und Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität, siehe eben auch ATI. Das verdeutlicht, unsere Empfindlichkeit für Getreide findet auf einem Spektrum statt. Das muss man sich auf jeden Fall verdeutlichen. Es gibt nicht, ja, ich vertrage es, nein, ich vertrage es nicht, sondern es gibt einen sehr großen Bereich dazwischen, wo man es mehr oder weniger nicht verträgt. Den meisten Menschen ist nicht klar, wie stark sie eigentlich betroffen sind. Im Volksmund gilt leider meist noch immer, wenn ich keine diagnostizierte Zöliakie habe, dann kann ich so viel Gluten essen, wie ich möchte. Und das ist eine fatale Einstellung, denn das stimmt einfach nicht. Und wie macht man Gluten unschädlich? Gluten ist extrem resilient und lässt sich auch durch Hitze kaum zerstören. Die häufig berichtete bessere Verträglichkeit fermentierter Backwaren wie Sauerteigbrot gegenüber unfermentierten Backwaren konnte man bislang nicht eindeutig auf die Fermentation von Gluten zurückführen. Es könnte ebenso die Fermentation anderer Antinährstoffe verantwortlich sein. Auch die Forschung bezüglich hilfreicher Verdauungsbakterien im Darmtrakt, welche Gluten zersetzen könnten, ist nicht eindeutig. Der einzige Weg zum Umgehen von Gluten besteht demnach darin, kein Getreide zu essen, bis auf Reis. Und ich hatte es schon erwähnt, Antinährstoffe haben auch Vorteile. Bleiben wir also fair. Theoretisch können Antinährstoffe auch von Nutzen sein. Man könnte zum Beispiel einen Eisenüberschuss im Essen durch Antinährstoffe wie Phytinsäure oder Oxalsäure binden. In der Praxis kommt ein solcher Überschuss nur selten vor. Viel weiter verbreitet sind Eisen- bzw. andere Mineralstoffmängel. Auch gibt es Forschungsprojekte, die eine Wirksamkeit von Lektinen aus Bananen gegen HIV zeigen. Und andere pflanzliche Lektine zeigen ja Wirkungen gegen HIV, Influenza und Coronaviren. Allerdings wäre es ein Fehler, wenn man daraus pauschal folgert und verkündet, alles hat Vor- und Nachteile, alles in Maßen, die Dosis macht das Gift, ich esse das Zeug weiter. Die schädliche Wirkung der in diesem Beitrag genannten Antinährstoffe ist wohlerkundet und dokumentiert. Möchte man die vereinzelten vorteilhaften Wirkungen der entsprechenden Antinährstoffe oder Lebensmittel nutzen, sollte man sie entsprechend gezielt einsetzen. Das wäre also sonst, als würde man jeden Tag des Jahres Antibiotika schlucken, weil das ja auch den einen oder anderen Vorteil hat. So sollte man da eigentlich nicht vorgehen, genauso mit den Antinährstoffen oder den antinährstoffhaltigen Lebensmitteln. Was sind nun die Methoden für den Alltag? Fühlst du dich jetzt erschlagen von der Fülle dieser Informationen? Das ist in Ordnung. Der Blick auf Antinährstoffe zieht tatsächlich viele pflanzliche Lebensmittel in Zweifel. Und mit was? Mit Recht. Nur weil etwas pflanzlichen Ursprungs ist, muss es nicht gesund sein. Also wie sollte man damit jetzt umgehen? Ernährung muss dem Leben dienen und nicht umgekehrt. Beachten wir das Verhältnis. Ganz ohne Gifte kommt man ohnehin nicht durchs Leben. Doch die weitreichende Wirkung der Antinährstoffe muss man ernst nehmen. Und wenn man gesund durchs Leben kommen möchte, sollte man sie meiden, wo es geht. Und besonders sollte man auf die entsprechenden Lebensmittel verzichten, wenn man ohnehin gesundheitliche Probleme hat. Es gibt praktisch drei Optionen. Erstens, alle fraglichen Lebensmittel mit nennenswerten Antinährstoffmengen meiden, also besonders auf Getreide, Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen verzichten und Nüsse nur in Maßen oder nur nach gründlichem Einweichen essen. Die zweite Option, alle fraglichen Lebensmittel, besonders Getreide und Hülsenfrüchte, in deutlich geringeren Mengen essen. Und die dritte Option, einzelne, besonders problematische Lebensmittel komplett meiden, andere mindern. Das heißt, Auf Getreide vollständig verzichten, bis auf Reis. Hülsenfrüchte nur in Maßen essen. Am besten nur Kichererbsen. Und allesamt grundsätzlich gut eingeweicht und sorgfältig gekocht. Nüsse nur in Maßen und möglichst eingeweicht essen. Spinat, Mangold und andere oxalsäurereiche Lebensmittel nur in Maßen essen und auch dann stets in genügend Wasser kochen und das Kochwasser weggießen. Idealerweise dazu besonders Magnesium, Eisen und Kalziumreich essen. Fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut oder Kimchi den unfermentierten Varianten vorziehen. Mehr Obst, besonders Beerenobst essen und grundsätzlich den Darm pflegen und auf hohen Mikronährstoffgehalt achten. Tierische Lebensmittel wie Eier sind dafür fast unumgänglich. Eine meist willkommene Nebenwirkung, besonders beim Verzicht auf Getreide und Getreideprodukte, man nimmt dann auch deutlich weniger Kohlenhydrate zu sich, die glykämische Last sinkt und den meisten Menschen fällt dann das Abnehmen viel leichter. Zusammenfassung: Antinährstoffe sind pflanzliche Abwehrmechanismen zum Schutz vor Fraßfeinden wie Menschen. Es sind Stoffe, die den Verzehr einer Pflanze durch den Menschen oder andere Tiere wenig sinnvoll machen. Antinährstoffe wie Phytinsäure, Oxalsäure, Lektine, Amylase, Trypsin-Inhibitoren und Gluten schaden dem Menschen, indem die Verdauung von Nährstoffen direkt durch Bindung und indirekt durch Entzündungen oder Beschädigungen der Darmwand erschwert oder verhindert wird. Sie rauben dem Körper Mineralstoffe wie Magnesium, Zink, Eisen und Calcium und verursachen allergische Reaktionen oder Autoimmunerkrankungen. Solche Antinährstoffe stecken überwiegend in Getreide und Hülsenfrüchten, aber auch in Spinat, Mangold, Rhabarber und in Nüssen. Und der einfachste Weg zum Vermeiden der gröbsten Probleme ist der Verzicht auf alle Getreide, außer Reis, Verzehr von Hülsenfrüchten nur in Maßen und ausschließlich nach gründlichem Einweichen, sowie gemäßigtem Verzehr von Nüssen, Spinat, Mangold und letztere in genügend Wasser kochen und das Kochwasser weggießen. Das war's für heute zum Thema Antinährstoffe. Bei Fragen schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieser Episode bei YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify, hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack-Newsletter unter urgeschmack.de/newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.